Ich lese aus meinem Roman »Das andere Leben«, zuerst den Prolog. Das Wahrzeichen der Stadt steht auf erhöhtem Geländefundament und ist fast von allen Anfahrtsrouten her sichtbar. Wie ein Finger streckt sich der 62 Meter hohe Turm mit der grünlichen Zwiebelhaube in die Höhe. Der weißlich-graue Solothurnstein strahlt im Sonnenlicht wie Marmor. Der Stein wurde in unmittelbarer Nähe der Stadt gebrochen. Ja, Piccolo, schau die Kuppel, der Glockenturm. Und wenn wir heimwärts fahren und du von Weitem den Turm siehst, rufst du Heime. Wie groß deine Augen werden, wenn der Widerhall der Glocken die Luft füllt und die Stadt mit ihrem Timbre wärmt. Dort, hinter der Kathedrale, fand das Gedenkspiel statt. Als wir jung waren, Piccolo, wohnten wir in einer Wohngemeinschaft. 5 Leute, anfangs um die 20 mit einer über 80-jährigen Dame. Wir nannten sie Granny. Immer an Silvester bat sie uns kurz vor Mitternacht, die Fenster zu öffnen. Mochte es noch so kalt sein, weil sie hören wollte, wie die Glocken der Kathedrale das alte Jahr verabschieden und das neue begrüßen. Wer weiß, fragte sie sich Jahr für Jahr, ob ich nächstes Jahr noch da bin? Weihnachten, bevor sie starb, verlor sie durch einen Schlaganfall Sprache und Gedächtnis. Wir blieben Silvester dennoch zu Hause und schoben sie um Mitternacht auf ihrem Rollstuhl von der Stube in die Veranda und öffneten die Fenster. Wir wussten, dass wir nach Grannys Tod nicht mehr Silvester hier und in dieser Zusammensetzung verbringen würden. Verstehst du, Piccolo? Granny zählte ihre Jahre 87 nach dem Schlag dieser Glocken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ob es das letzte Mal sein wird, sprachen wir im Chor. Hörst du, Granny, die Neujahrsglocken, es ist das letzte Mal irgendwie für uns alle. Kein weiteres Jahr wird uns gegeben. Die Glocken läuten zum Gedenken. Granny starrte apathisch vor sich hin, die Wangen von der Kälte gerötet und wir meinten zu hören, wie sie summte, sie schimmere so gesehen. Architekt Gaetano Matteo Pisoni aus Ascona stellte sein imposantes Bauwerk genau in die Achse der Hauptgasse. Sein Neffe Paolo Antonio Pisoni führte den Bau zu Ende. Auf dem Turm, der bestiegen werden kann, hielt lange Zeit ein Wächter Ausschau und besorgte den Feueralarm. Eine mit grüner Patina überzogene Kuppel thront über der Vierung. Die Bauzeit ist 1762 bis 1773 datiert. Der spätbarocke Bau erhielt klassizistische Züge. Es muss die damals kleine Bürgerschaft, etwa 3000 Einwohner, finanziell und konzeptionell fast überfordert haben. Komm, Piccolo, gehen wir Richtung Baseltor. Hier, diesen Halbkreis nennt man Chor. Zu Füßen des Glockenturms die Kapellen. Ein wenig zurückversetzt, 2 herrschaftliche Gebäude. Man nennt sie Pisoni-Gebäude, weil der Architekt der Kathedrale auch für sie die Baupläne geliefert hat. Weitere sogenannte Pisoni-Häuser gab es im Übrigen zuhauf in der Stadt, auch wenn die damit zugewiesene Autorschaft meist falsch und in den übrigen Fällen zumindest fraglich ist. Aber das war ihre Art, dem südländischen Genie Dankbarkeit zu zollen, statt ihm ein Denkmal zu setzen. Oder einen Platz oder eine Straße nach ihm zu benennen, ist ja auch besser so. Er hat der Bürgerschaft aus der Patsche geholfen, dieser italienische Schlaumeier. Man erzählt sich. Lange schon hatte man über einen Neubau der Kathedrale gestritten. Man entschied anders. Den charakteristischen gotischen Turm und den Chor wollte man erhalten. Den Rest des baufälligen Gebäudes erneuern. Mitten in den Renovationsarbeiten, in einer Mittagspause, stürzte der alte Turm ein. Nun müssen wir doch die neue Kirche bauen, lamentierten die Stadtoberen. Aber sie soll schöner und prunkvoller sein als die alte, und zwar sofort. Schließlich war man Sitz der französischen Ambassadeurs, die aus der hiesigen Landbevölkerung ihre Söldner rekrutierten. Wir brauchen ein Genie der Kunst, der Architektur. Woher nehmen? Aus Italien natürlich. Die Deutschen mögen solide Baumeister sein, auf Prunk und Gloria verstehen sich nur die Welschen. Glücklicherweise befand sich ein Architekt, der aus der Gegend der vier italienischen Vogteien stammte, auf der Durchreise Richtung Flandern und Holland. Er begutachtete das alte Bauvorhaben und stellte 14 explizite Baukunstfehler fest. Der Rat bat ihn, das Werk zu übernehmen. Der Meister zögerte nicht. Das Projekt, das der Architekt in weniger als den vorgegebenen 6 Wochen den Behörden vorlegte, wurde begeistert aufgenommen. Es sind tatsächlich Genies, diese Südländer, stellte man entzückt fest. Unsereiner erwägt und verwirft ewig, und sie entwerfen in Wochenfrist das Schönste, was wir uns vorstellen können. Jahrhunderte vergingen, bis ein lokaler Handlungsreisender eine belgische Kleinstadt besuchte. Nichts ahnend unternahm er einen kleinen Stadtrundgang und kam an seiner Kathedrale vorbei. Die gleiche Fassade, die gleiche Kuppel. Ach, und so hätte unsere Kirche also ausgesehen, wenn 2 Türme gebaut worden wären. Es ist immer so gewesen. Hier, hinter der Kirche Piccolo, war die Aufführung. Es war der 1. August 1949. Da, wo dieses schändliche Parkhaus mit dieser raumeinnehmenden Einfahrt dazu hingebaut worden ist, errichtete man die Zuschauertribünen. Stell dir vor, was für eine imposante Ansicht der Kathedrale man von den Tribünen aus hatte. Zwischen den Pisoni-Häusern hat man die Bühnen aufgebaut. 4 insgesamt, 2 Seitenbühnen, eine Hauptbühne und eine Oberbühne. Auch der Platz vor der Hauptbühne wurde genutzt. Hier begann die Prozession der Chöre. Der Chor der Besiegten, der Chor der Witwen, der Chor der trauenden Frauen. Wer aber, sag, hat meinen Sohn getötet? Wer schwang die Mordaxt ob des Gattenhaupt? Wem hat des liebsten Blut die Hand gerötet? Wer hat den Baum des Lebens mir entlaubt? Wer war es? Wer? Herr, lass auf Erden Frieden sein. Eine große Schweizer Fahne hoch auf dem hell erleuchteten St. Dursenturm, vor der erhabenen St. Dursenkathedrale und überragt von den Giebeln der Pisoni-Häuser, spielt sich auf der mächtigen Stilbühne auf dem Chanti-Areal das Geschehen ab. Eine große Schweizer Fahne hoch auf dem hell erleuchteten St. Dursenturm, vor der erhabenen St. Dursenkathedrale und überragt von den Giebeln der Pisoni-Häuser, spielt sich auf der mächtigen Stilbühne auf dem Chanti-Areal das Geschehen ab. Ein sternklarer Himmel schuf für die ersten Aufführungen den notwendigen äußeren Rahmen, der hoffentlich als unbedingte Voraussetzung zum Gelingen auch in den nächsten Tagen über der Stadt hängen wird. Die Zeitungen schrieben, man sei angetan gewesen von der erhabenen Wirkung des Spiels. Die Zeitungen schrieben, ein letztes Mal verneigen wir uns vor dem großen Dichter, der uns schon das Festspiel zur 650-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft und viele weitere eindrucksvolle Festspiele zuvor geschenkt hat. Die Zeitungen schrieben, die Zuschauer seien von der Botschaft des Stückes ergriffen worden. Es gibt kein Entkommen vor dem Krieg. Die Zeitungen schrieben, man wünsche dem Dichter, was er in seinem Stück der Menschheit gewünscht habe. Frieden. Erstes Kapitel. Der grüne Koffer lag aufgeklappt neben dem Bett vor dem Schrank. Was packt man ein, wenn man nicht weiß, wann man fährt? Wenn man nicht weiß, wie lange man wegbleibt? Wenn man nicht einmal weiß, ob man überhaupt fahren wird? Die Tochter saß an ihrem Zeichnungstisch, vor ihr das halbfertige Blatt. Als Unterlage die Mappe mit den gesammelten Zeichnungen. Sie hatte den Koffer in kräftigem Grün gemalt, Schrank, Bett und Tür waren ohne Farbe. Rechts von ihr das Fenster. Sie hatte die Aussicht gezeichnet, mehrmals. Den Kirschbaum in allen Jahreszeiten, den Garten, die Bank links neben dem Hauseingang, das Studierzimmer des Vaters, die Küche, den Flur, das Schlafzimmer der Eltern. Sie hatte die Räume des Hauses aus ihrem Gedächtnis abgebildet. Sie hatte den Vater, die Mutter, Johanna, die Katze, sich selber in groben Zügen porträtiert. Momente ihres Lebens als Skizze festgehalten. Sie hatte Landschaften gezeichnet, Speutz, das Dorf, den Bach und das Tal, den Fluss zwischen Olten und Aarau, den Jura, den Blauen Berg, den vor allem. Ihre frühesten Bilder bewahrte sie in der Mappe auf, das Einhorn, das Schweizerkreuz, die Spölzer Landkarte. Es waren Szenen dargestellt, die sie aus den Schilderungen ihrer Eltern kannte. Aus Leipzig, Engelberg, jene denkwürdige Matinee im Schauspielhaus, als unerwartet die Mutter im Mittelpunkt stand, oder als der Bundesrat in der weihnachtlich hergerichteten Stube an Pfingstmontag zu Mittag aß. Alle Zeichnungen bewahrte sie in der Unterlage auf. Die Mappe solle sie zuerst einpacken, hatte der Vater gesagt. Du wirst am ersten oder zweiten Tag nach deiner Ankunft vorbeigehen und die Mappe einreichen, hatte er gesagt. Die Akademie würde die Zeichnungen prüfen. Sie sah die Herren der Kommission vor sich. Staunend und streng würden sie sagen, sie ist unfertig, aber es ist alles da. Es ist schon alles da, wir können ihr nichts beibringen. Sie ist eine Dilettantin. Dilettanten können sich nur selber helfen. Man kann sie nicht fördern. Wenn sie die Blätter durchging, war sie hin und her gerissen. Sie fragte sich, welche sie drin lassen sollte oder was sie an den Einzelnen verändern könnte, um dem Urteil der Akademie vorzukommen. Aber es ging nicht. Sie brachte es nicht übers Herz, zu urteilen und auszuwählen. Sie würde die Mappe mit all ihren Zeichnungen einreichen oder gar nicht. Was sie der Akademie vorlegte, war kein Versprechen für die Zukunft, es war das Ergebnis eines Lebens. Sie solle ihren Koffer packen, hatte der Vater gesagt. Zuallererst die Mappe, dann das Übliche, was man so braucht. Sie wisse schon, das Übliche, was man so braucht. Morgen reist du ab, hatte der Vater gesagt. Es eilte und es eilte nicht. Sie würde wie alle eines Tages gegangen sein und nicht mehr heimkehren. Der Vater war in seinem Studierzimmer, aber er arbeitete nicht. Er wartete. Er hatte gegen Abend im Löwen einen Anruf aus dem Spital Aarau entgegengenommen. Sie hatten die Mutter da behalten, wie sie, Vater und Tochter, es geahnt hatten. Sie wussten, was das bedeutete. Sie hofften ab sofort auf das Wunder, das nicht eintreffen würde. Sie wussten, dass das Wunder nicht eintreffen würde, weil sie nicht an Wunder glaubten. Wie sollte ein Wunder geschehen, wenn man nicht dran glaubt? Wenn sie der liebe Gott wäre, dachte die Tochter, sie würde ungläubigen Menschen auch nichts schenken, schon gar kein Wunder. So blieb ihnen nur das Warten. Sie hier an ihrem Zeichnungstisch, der Vater drüben an seinem Schreibtisch. Der Vater tat, als wäre alles wie immer. Aber er würde die ganze Nacht am Schreibtisch sitzen und feststellen, dass er nicht arbeiten konnte ohne seine Frau. Die Tochter hatte ihn gezeichnet, über den Tisch gebeugt, die eine Hand stützt seine Stirn, die andere Hand schwebt über der Totenmaske seines Dramatikerfreundes Georg Kaiser. Wie immer würde er sich erst gegen Morgen in sein Schlafzimmer zurückziehen, dort würde er liegen und keinen Schlaf finden. Er dehnt die Zeit, dachte sie, ich tue das auch. Kaum ein Moment an diesem Tag ist unachtsam vergangen, obwohl wir nichts anderes tun als warten. Wir füllen die Momente mit dem, was war. Er arbeitet nicht mehr und ich arbeite auch nicht mehr. Mit dem 2 Uhr Postauto fahren wir nach Aarau, bis zum Bahnhof gemeinsam, dann geht er zum Spital und ich steige in den Zug. Umsteigen in Olten in Basel, von dort mit dem Nachtzug bis Gare de l'Est, Paris. Zweites Kapitel. Als der Vater der Tochter mitteilte, Blätter vor sich auf dem Schreibtisch ausbreitend, es sei alles beieinander, die Zusage von der Akademie und die von der Sprachschule, die Bestätigung der Zimmerwirtin und hier die Empfehlung schreiben, begann sich in ihrem Kopf alles zu drehen. Die Tochter hielt sich mit beiden Händen am Sessel, der für die Gäste des Vaters bestimmt ist, fest. Soeben war er aus dem Löwen zurückgekehrt und hatte nach ihr gerufen. Sie erinnerte sich nicht, dass der Vater sie je ins Studierzimmer gebeten hatte. Der Schreibtisch steht gleich linker Hand neben dem Eingang zum Studierzimmer. Der Sessel in der Ecke zur anderen Wand, unendlich weit entfernt in der kleinen Kammer. Der Vater hatte die Blätter übereinander geschoben und sie in ein braunes Kuvert gesteckt. Er streckte den Umschlag der Tochter entgegen. Sie senkte den Blick. Sie solle sich freuen. Die Eltern hatten ihren Entschluss, Lehrerin zu werden, unterstützt. Gut, solle sie halt zuerst einen anständigen Beruf lernen, aber jetzt? Hatte sie nicht selber gesagt, dass sie nichts lieber tue als zeichnen? Wenn wir einigermaßen normale Eltern hätten, behauptete Johanna, wie entspannt wäre unser Leben. Sie grub ihre Finger fester ins Polster. Paris zählt jetzt nicht, dachte sie. Was ist mit Mutter? Warum war sie am Mittag nicht heimgekehrt? Überlegst du dir manchmal? Der Vater legte das Kuvert auf den Tisch und seufzte. Sie kannte das von ihm. So setzte er an, wenn er die Töchter mit einer großen Frage bedrängte. Hast du dir einmal überlegt, wiederholte er, was du an einem Künstler bewunderst? Mut, das ist es. Ein Künstler darf nie Angst haben. Die Tochter schüttelte den Kopf heftig und der Vater konnte nicht wissen, ob sie auf das Stichwort Angst oder auf das Stichwort Künstler reagierte. Du siehst die nächsten Wochen vor dir und fürchtest dich, fuhr er fort. Du reist in eine fremde Stadt, in der du niemanden kennst, in der du dich verloren fühlst. Ja, es ist so. In wenigen Wochen wirst du ein anderer Mensch sein. Er starrte auf das Kuvert. Ideen verpflichten. Er streichelte gedankenverloren die Wangen der Totenmaske auf dem Schreibtisch. Die Tochter beobachtete ihn aus den Augenwinkeln. Er fuhr mit dem Zeigefinger über die Brauen, bohrte den Finger in das Auge, als wolle er ihr Schmerz zufügen. Die Tochter schwieg auch aus Vorsicht. Es wird gegen einen verwendet. Später ist man froh über alles, was man nicht gesagt hat. Man spricht einen Satz aus wie »Ich tue nichts lieber als zeichnen« und schon kann der Vater eine Nacht lang nicht arbeiten und gleich will er alle Hebel in Bewegung setzen und ab sofort redet er nur noch darüber mit der Mutter und von jetzt an rühmt er immerfort ihr Talent. Und falls die Tochter wagen würde, etwas dagegen einzuwenden, würde einem sofort vorgehalten, aber du hast doch selber gesagt. Die Finger des Vaters ruhten auf der Totenmaske von Georg Kaiser. Der Vater hatte sie anfertigen lassen. Ein stark gewölbtes Gesicht, hochnäsig. Man ist im Tod, wie man im Leben war, dachte die Tochter und sah sich nach den Kopien der anderen Totenmasken um, die der Vater in seinem Studierzimmer angeordnet hatte. Links, neben der Tür, auf einem Podest, die Kopie der Totenmaske Nietzsches. Ein Ungeübter hatte sie ihm abgenommen, die Nase ist nach links verbogen, die rechte Augenbraue durch einen Kantentreffer gespalten, der platte Schnauzbart bedeckt Mund und Kinn. Links von Nietzsche auf dem Büchergestell das ausgemergelte, kahle Antlitz Kants. Es steht genau gegenüber der Reproduktion des Isenheimer Altars von Grunewald. Am anderen Ende des Büchergestells, diagonal zu Kaiser, das sanfte letzte Bild Gottfried Kellers. Fähigkeiten verkümmern, wenn man sie nicht zu Fertigkeiten ausbildet, sagte der Vater auf einmal, den Blick der Tochter auffangend. Man ist seinem Talent verpflichtet. Ich will nicht, dass du unglücklich wirst. Unglücklich? Dachte die Tochter. Sie zeichnete gerne, ja, ohne es gelernt zu haben. Sie schaffte, was sie wollte, ohne Anstrengung und ohne zu überlegen, und der Vater war begeistert. Ihr Zeichnungslehrer am Lehrerseminar bewunderte ihr Talent und die Verwandten freuten sich, wenn sie ihnen eine Zeichnung schenkte. Sie wollte die Menschen erfreuen, ja, das und ein wenig überraschen. Aber sie wollte nicht Künstlerin sein. Sie wollte sich nicht über andere Menschen erheben und auch nicht wie der Vater ihr Leben lang einen Kampf um ein Stück Brot führen. Lehrerin hätte sie sein wollen, in einem ordentlichen Lehramt. Eine Lehrerin war mit Kindern zusammen und freute sich mit ihnen an den Dingen um sie herum. Die kleinen Dinge zählten und die naheliegenden, weil Kinder das Große und das Entfernte nicht wahrnehmen. Außer die Erwachsenen brachten ihnen die Welt näher, Stück für Stück. Das war die Kunst der Lehrerin. Sie hatte ein Talent, Lehrerin zu sein. sich mit Kindern abzugeben, nie zu heiraten, an den Sonntagen im Freien zu zeichnen oder zu lesen. Sie würde den Vater enttäuschen, wie die Schwester, wie der Vater den Großvater enttäuscht hatte, der seinerseits von seinem Vater im Stich gelassen worden war. Das Enttäuschtwerden hatte gute Tradition in ihrer Familie. Die Tochter hatte den Lehrberuf erlernen dürfen, weil der Großvater ihn so gerne ergriffen hätte. Der streitsüchtige Urgroßvater wurde am Kartenspieltisch eines Stüsslinger Beiz niedergestochen. Und dann war kein Geld mehr da für eine Ausbildung des Großvaters. Nun aber war Schluss mit Zugeständnissen an Vorfahren, beschloss der Vater. Die Tochter sollte schleunigst nach Paris. Sie sollte Künstlerin werden, weil sie Talent hatte, viel Talent, und die richtige Einstellung zur Arbeit. Nach Paris sollte sie, weil man neben Talent und Fertigkeit auch Glück braucht. Der Vater hatte kein Glück gehabt. Eine Zeit lang war es gut gelaufen, aber nun seit Jahren eine einzige Durststrecke. Ohne Aussicht, dass sich etwas änderte. Für ihn und seine Generation war die Zeit aufgebraucht, meinte er. Aber für die jungen Künstler waren die Zeiten günstig. Wenn er jetzt 20 wäre, ihm würde der Erfolg zufliegen, der ihm von den Umständen versagt worden war. Du wirst frei sein. Vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht übermorgen, aber bald. So frei, wie wir es nie waren, sagte der Vater. Er stand auf einmal vor der Tochter. Man kann nicht sagen, in seiner Größe. Er ist so klein, dass die Tochter selbst sitzend kaum hochzuschauen braucht. Komm, sagte er, ich gebe dir meinen grünen Koffer. Den sollst du packen und mitnehmen nach Paris.
Das war Franco Subino mit Auszügen aus dem Roman »Das andere Leben«. Aufgenommen am Literaturinstitut in Biel am 6. Juni 2008.